Allerdings sind die Veranstaltungen zu Hegel so beschaffen, dass keiner, der dort einmal reingeguckt hat, das, was dort stattfindet, ernsthafterweise verwechseln kann mit einem Versuch, sich über Hegels Gedanken Klarheit zu verschaffen. Das liegt nicht daran, dass bei den Dozenten zu wenig Grips vorhanden wäre, so einen schwierigen Philosophen zu erklären, sondern daran, dass die etwas anderes vorhaben. Das, was die vorhaben, kann man mal unter dem Titel Traditionspflege zusammenfassen. Und weil das ein blödes Anliegen ist, tritt bei denjenigen, die es gewohnheitsmäßig betreiben, eine gewisse Verrohung des Geistes ein. Ich möchte es mal an drei Begebenheiten, zufällig und willkürlich herausgegriffen, die mir letzte Woche runtergekommen sind, charakterisieren. Was das ist, Traditionspflege. Man geht zu dem Philosophen Zahn in seine Vorlesung und dort wird wie immer ein Denker geschichtsphilosophisch abgehandelt. Es werden Behauptungen aufgestellt, der Art, dass die Vorfahren Hegels, da kommt immer wieder der Kant vor, Probleme offen gelassen haben, dass sich Hegel diesen Problemen gestellt hat, also dass Hegel in der Philosophiegeschichte einen notwendigen Platz hat. Umgekehrt Behauptungen der Art, nach Hegel habe sich in der deutschen Philosophie enorm was getan, ein Umbruch habe stattgefunden, das ist das eigentliche Thema von Zahn dieses Semester, also die Behauptung, Hegels Philosophie habe enorme Wirkungen auf die Philosophiegeschichte gehabt. Wenn man das mal zusammennimmt, einfach vom Typus dieser Behauptungen, was man in so einer Vorlesung lernen kann, einmal zusammengenommen, behauptet so eine Vorlesung, der Philosoph ist ohne die Philosophiegeschichte nicht denkbar und umgekehrt, er ist enorm bedeutsam für die Philosophiegeschichte. Das sind Vorlesungen, die nach diesem Muster eben funktionieren, in denen einfach nicht vorzukommen braucht, was eigentlich das Wertvolle, Erhaltenswerte an Hegels Gedanken ist und dennoch, man merkt es, ist die ganze Vorlesung nur von der Absicht getragen, eben getrennt von einer Befassung mit den Gedanken Hegels, auf deren Bedeutsamkeit hinzuweisen. Zweite Begebenheit. In der Henrich-Vorlesung macht jemand eine Ankündigung zu diesem Hegel-Teach-In. Henrich tritt ans Mikrofon und sagt, er ist ja immerhin Vorsitzender der Internationalen Hegel-Gesellschaft, er hätte auch gerne die Gabe, an zwei Tagen das Hegelsche System zu erklären. Wieso sagt der Mann das? Ja, wieso, er sagt es noch ziemlich offenkundig. Er will den Verdacht einmal in die Welt gesetzt haben, dass das ja wohl, wenn einer in zwei Tagen so etwas Großartiges wie das Hegelsche System erklären will, dass das ja wohl nichts werden kann. Dass das eine oberflächliche Befassung sein muss. Ich möchte aber mal hinweisen, auf was für ein Argument eigentlich dieser Verdacht beruht. Immerhin geht er von der Behauptung aus, eine gründliche Befassung mit Hegel ist so eine, die in 5 Stunden zu keinem Urteil über Hegels Philosophie kommt. Woran hat er dabei gedacht? Ja, einfach, schlicht und ergreifend an die Veranstaltungen, die am Philosophischen Institut stattfinden. Die sind tatsächlich so geartet, dass man nach 5 Stunden Befassung mit einem Denker herausgeht und aus der Vorlesung und nicht sagen kann, ach so, das ist der Hegel, so muss man sich das denken. Es liegt daran, dass in diesen Veranstaltungen alles andere getan wird, als den Denker zu erklären. Er wird ins Verhältnis gesetzt zur Philosophiegeschichte mit der Behauptung, man müsste eigentlich, um Hegel zu kapieren, alles verstanden haben, was in der Philosophiegeschichte vorgefallen ist. Umgekehrt geht natürlich das Begreifen der Philosophiegeschichte nur, wenn man den einzelnen Denker begriffen hat, Also hat man sich ein irres Problem da an den Hals geschafft. Der Denker wird ins Verhältnis gesetzt zu sämtlichen Einfällen, die pluralistische Wissenschaftler in ihrem Drang, Aspekte zu erfinden, an diesen Denker angelegt haben. Überhaupt das Verhältnisse eröffnen ist das Prinzip, unter dem solche Veranstaltungen stattfinden. Gründlich sein heißt deswegen so etwas wie das Gegenteil von dem, sich einen Begriff von einer Sache zu machen. Wenn bürgerliche Wissenschaftler, bürgerliche Philosophen gründlich werden, dann kommen sie vom Hundertsten ins Tausendste. Eben wegen ihrem Anliegen, das, was sie als Tradition pflegen wollen, in möglichst vielen Verhältnissen vorstellig zu machen, in denen sich das unverzichtbare Moment, auf das man so Wert legen soll, als unverzichtbar erweist. Die dritte Begebenheit, Professor Simons. An dem kann man deutlich machen, dass Traditionen natürlich nur gepflegt werden, damit man sich auf sie berufen kann. Auch das gibt ganze Veranstaltungen ab, die unter dem Muster laufen, dass dort nichts stattfindet, als die Subsumption eines Denkers unter den Kram, den sich der moderne Befasser mit einem alten Philosophen selber ausgedacht hat. Wenn Simons Hegel liest, das macht er dieses Semester, dann kann man einfach den Eindruck von der ersten Sekunde an nicht entgehen, dass Simons sowieso bloß über Simons eigene Philosophie philosophiert, allerdings eben als Hegel-Vorlesung, weil immer wieder der Drang verspürt wird, sich auf so einen alten, klassischen Philosophen zu berufen. Da kommt also in der Simons-Vorlesung so Gedanken vor wie, dass in der modernen Welt das Individuelle, das Individuum kein oder zu wenig Rechte hat. Das Individuelle wird zu wenig anerkannt in der modernen Welt. So ein Gedanke wird ausgebreitet und wie findet der Bezug auf Hegel statt? Es findet in einer Hegel-Vorlesung statt. Simons stellt sich die Frage, finden wir da was bei Hegel, was in diese Richtung geht? Eben, dass das Individuelle sein Recht verlangt in der Welt. Und da muss man sagen, aber immer findet sich was bei Hegel. Der Simons zitiert also den Satz von Hegel, nicht nur auf das Allgemeine, auch auf das Besondere kommt es an. Das sind so Dinger. Der Satz, das ist ein logischer Satz. Man soll, wenn man sich ans Erklären macht, nicht bloß so allgemeine Momente an der Sache festhalten, sondern ihre Spezifik begreifen. Der Satz gehört in die Logik und beweist überhaupt nicht das, was der Simons damit belegen will, nämlich das, dass er es ausgerechnet auf die persönlichen Eigenarten, auf die Marotten, die sich Menschen so Wert legen und auf die Unsitte, die in der bürgerlichen Welt, in der modernen bürgerlichen Welt so um sich greift, dass man sich auf seine persönlichen Marotten auch noch was selber einbildet und das Recht sich herausnimmt, Anerkennung gerade in seinen ureigensten persönlichen Eigenarten zu verlangen. Wer einen Moment lang irgendein Hegel-Buch aufgeschlagen hat, der merkt sofort, dass dem Hegel, wenn ihm eins zuwider war, dann das Herausstellen persönlicher Eigenarten und Marotten. Aber heutzutage, Simons Vorlesung, der Hegel kommt als Berufungsinstanz eben für das psychologische Bedürfnis vor, dass man in seinem als Individuum seine Anerkennung finden will. Zum Anliegen dieser Veranstaltung. Es wird das Angebot gemacht, das sonst an der Universität, am Philosophischen Institut niemand macht, nämlich das, wenn man sich schon ein paar Stunden mit Hegel auseinandersetzt, dann soll nachher auch das Resultat rauskommen, dass man nachher weiß, was das für einer war. Sie ein Urteil gemacht haben über dessen Gedanken. Das Material ist der Hegel dafür, dessen Gedanken sollen durchgegangen werden und es ist damit ein Philosoph, der das Anliegen der Philosophie so gut durchgeführt hat, wie es dieses Geschäft überhaupt nur zulässt. An dem man sich also auch ein Urteil bilden kann, was dieses Geschäft, die Philosophie, insgesamt taugt. Der Hegel hat selber an seinen Kollegen lauter Dummheiten festgestellt, theoretische Mängel, Fehler festgestellt und korrekt kritisiert, ganze Bibliotheken, philosophische Bibliotheken müssten, wenn es halt auf die Wahrheit von einem Gedanken ankäme, vor Schande zugrunde gehen. Wenn die hegelische Philosophiekritik eben als das gewürdigt würde, was sie ist, nämlich die korrekte Kritik an philosophischen Fehlern. Der Hegel hat sich deswegen auf den Standpunkt gestellt, entweder die Philosophie wird wissenschaftlich gemacht oder sie taugt nichts. Damit bin ich bei meinem ersten Punkt. Die Überschrift Philosophie ist Religion als Wissenschaft soll andeuten, was die Definition Hegels war, was Philosophie sei. Und die beiden ersten Zitate sollen das belegen. Ich lese einmal vor. Die Philosophie hat mit Kunst und Religion denselben Inhalt und denselben Zweck. Aber sie ist die höchste Weise, die absolute Idee zu erfassen, weil ihre Weise die höchste der Begriff ist. Das zweite noch dazu. Die Philosophie hat keinen anderen Gegenstand als Gott und ist so wesentlich rationelle Theologie und als im Dienste der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst. Ich glaube, es gibt nicht viele Stellen, wo man sowas lesen kann, außer beim Hegel und vielleicht in der Fachbereichszeitung Philosophie der marxistischen Gruppe. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Der Hegel findet es nämlich gut, dieses Geschäft, was er selber bestimmt als Philosophie ist Religion als Wissenschaft. Er behauptet, Philosophie und Religion haben denselben Zweck, was die Religion per Glauben erledigt, dasselbe führt die Philosophie wissenschaftlich durch. Ich möchte mal zunächst, bevor ich zu der Definition selbst was sage, einen Hinweis geben, dass die modernen Philosophen auch dann, wenn sie diese Definition für sich nicht unterschreiben würden, unter diese Definition fallen. Moderne Philosophen distanzieren sich erst einmal von beiden, was da als Bestimmung von Philosophie ausgegeben wurde. Moderne Philosophen distanzieren sich sowohl von der Religion als auch von der Wissenschaft. Überhaupt, moderne Philosophie tritt als Polemik gegen Wissenschaft auf. Sie machen lauter Behauptungen vom ersten bis zum letzten Semester eines Studiums, hört man sie, dass Wissen nicht geht, dass alles, was man sich denkt, nur subjektiv sei, also mit keinem Wahrheitsanspruch zu verbinden sei, wo ein Wahrheitsanspruch auftritt, sei dies menschliche Hybris, würde sich der Verstand überschätzen in seiner Leistungsfähigkeit. Und wo dieser Anspruch, der Wahrheitsanspruch einer Behauptung auftritt und wahrgemacht werden soll, geht es bis hin zu Behauptungen, das wäre schon ein Akt der Gewalt. Gegen die Wissenschaft, in ihrer Polemik gegen Wissenschaft, macht die moderne Philosophie auf Sinnsuche. Sie stellt so Behauptungen auf wie, Wissenschaft lässt die Frage nach Orientierung offen. So Fragen wie, woran kann sich der Mensch halten? Man kann die Wissenschaft studieren, sie beantwortet einfach die Fragen nicht, die den Philosophen interessieren, Sinnfragen. Moderne Philosophie tritt sogar explizit als Religionsersatz auf, wenn sie gegen Wissenschaft polemisiert. Jeder kennt den Gedanken, dass durch die Aufklärung, durch das Aufkommen der Wissenschaft und damit durch die Konkurrenz, in die der Glaube zur Wissenschaft getreten ist, ein Sinnverlust in der modernen Welt aufgetreten ist. Damit spricht die Philosophie aus, sie will etwas reparieren, was die Wissenschaft verbaselt hat, eben den Sinnverlust, durch Kritik der Religion, des Glaubens in die Welt gekommen ist, beheben. Also Religionsersatz. Die andere Seite heißt, Also mein erster Punkt hieß, wo Philosophie als Distanz zur Wissenschaft auftritt, macht sie auf Sinnsuche. Genau das Umgekehrte findet statt, wenn sie sich vom Glauben distanziert. Gegen den Glauben macht die Philosophie den Aufklärer. Sie behauptet überhaupt von sich, alles zu hinterfragen, nichts gelten zu lassen, außer das, wofür sie gute Gründe weiß. Nur das will sie akzeptieren, was die Vernunft eingesehen hat. Also im Unterschied zum Glauben, zu dem Beschluss, die Welt für einleuchtend und sinnvoll eingerichtet zu halten, macht die Philosophie auf das Rationelle, auf Gründen bestehen, eben auf das Wissenschaftliche. Kaum schlägt man sich auf die Seite, dass die Philosophen so schwer Wert legen, dass man das, was sie behauptet, auch einsehen kann. Kaum schlägt man sich auf diese Seite, lautet die erste Einsicht wieder, dass es mit dem Verstand nicht weit her ist und auf seine Einsichten nicht viel zu geben ist. Mein Hinweis also, in ihrer Distanzierung von Wissenschaft und Glauben ist die moderne Philosophie ein einziger Beleg dafür, dass die Philosophie eben dieses Zwischenreich ist, das zwischen dem Glauben und dem Wissen liegt. Es gibt vielleicht einen Philosophen, auf den möchte ich auch noch hinweisen, am Philosophischen Institut hier in München, der die hegelsche Definition Philosophie ist Religion als Wissenschaft nicht ablehnen würde für sich. Es liegt allerdings nicht daran, dass er den Zweck, den Hegel angibt, der Philosophie, eben das sich einverstanden erklären mit der Welt, sie für sinnvoll halten, das Affirmative, das sie mit der Religion teilt, und das Mittel der Philosophie, eben Wissenschaft zu sein, unterscheiden kann, sondern einer, der diese Definition unterschreiben würde, weil er Wissenschaft und Religion sowieso nicht auseinanderhalten kann. Die Rede ist von dem katholischen Extremisten Spähmann, der dieses Semester antritt, zu beweisen, dass der Mensch, dass das, was den Menschen ausmacht, das ist, dass er Person ist, also ein Subjekt von Rechten und Pflichten. Das will er beweisen. Dabei ist er selber auf den merkwürdigen Gedanken gestoßen, dass wenn man das beweisen will, man eigentlich die Behauptung aufstellen muss, dass der einzelne Mensch, das, was den einzelnen Menschen ausmacht, ein Verhältnis zwischen Menschen ist. Rechtsverhältnis. Das kann man sich schwer denken, und der Mann tut sich auch schwer. Er hat zuerst im Märchen vom Froschkönig nachgekramt. Da ist es ja auch so, dass zwei Subjekte, der König und der Frosch, eins sind, hat sich aber damit nicht zufrieden gegeben. Dann hat er sich geistig in die Irrenhäuser begeben, Schizophrene interessant gefunden, weil die sind auch zwei Personen in einer, hat ihn aber auch nicht zufriedengestellt. Dann hat er aber ein Argument gefunden, und das hieß, erst die christliche Trinitatslehre würde einem so recht den Einblick geben, was das eigentlich ist, Person zu sein, eben dieses komische Ding, als einzelner Mensch ein Verhältnis zwischen Menschen zu sein. Das würde man einleuchtend finden, wenn man die Trinitätslehre begriffen hat. Sein Argument lautet, beim lieben Gott ist es ja auch so, dass der als einer in dreifacher Gestalt auftritt. Was hat man da vor sich in so einer Vorlesung? Einen Menschen, der sich bemüht, eine wissenschaftliche Behauptung zu begründen. Und das Instrument, das er zur Begründung wählt, ist der Verweis auf ein Dogma des christlichen Glaubens. Das muss man dann glauben. Also der Spähmann würde wahrscheinlich diese Definition deswegen unterschreiben, weil er meint, Philosophie ist Wissenschaft als Religion, also der wird es umdrehen. Zur Definition selbst. Da soll man nicht fragen, geht es Religion als Wissenschaft machen, sondern sich die Frage vorlegen, was hat man da vor sich? Zur hegelischen Definition selbst. Zweck, behauptet der Hegel, der Philosophie ist ein theoretisches Bedürfnis, aber nicht das nach Erklärung, sondern eines, das von dem Entschluss zum affirmativen Denken ausgeht. Von dem Entschluss, die Welt als im Prinzip vernünftig eingerichtet wissen wollen. In der Religion existiert es, kennt jeder, als die Vorstellung, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass die Welt die Einrichtung einer höheren Vernunft sei und dass das Einsehen, was an der Welt vernünftig ist, sich eben der Einsicht des einzelnen Subjekts entzieht. In der Philosophie, behauptet Hegel, ist das Mittel, also sie teilt diesen affirmativen Grundsatzbeschluss, das Mittel der Philosophie ist, diese affirmative Einstellung zur Welt einsichtig zu machen. Das Mittel der Philosophie ist das Begreifen, sagt der Hegel. Hegel stellt sich also zur Religion so, dass er sagt, naja, wenn die Welt vernünftig ist, das behauptet die Religion, dann werde ich das ja wohl auch einsehen können. Deswegen behauptet er in dem ersten Zitat, das Begreifen ist besser als das Glauben. Aber was heißt hier besser? Der Entschluss zur affirmativen Stellung zur Welt steht in beiden Fällen, Religion und Philosophie, fest. Der Unterschied liegt darin, dass die Philosophie die guten Gründe für diese Einstellung nachreicht. Dann möchte ich erst einmal sehr grundsätzlich den Widerspruch zum Begreifen an der Stelle deutlich machen. Also dass es eine unterschiedliche Stellung auch theoretisch ist, sich begreifend zur Welt zu stellen oder sich für den affirmativen Entschluss, die Welt als Vernünftige zu denken, gute Gründe ausdenkt. Um den Unterschied einmal klar zu machen. Das Thema, wenn die Philosophie eben das macht, was der Hegel über die Philosophie sagt. Das Thema der Philosophie ist nie ein Gegenstand, zum Beispiel der Staat, sondern es ist immer das Verhältnis eines Gegenstands zu mir. Es wird deswegen auch nicht thematisiert, die Gründe einer Sache, die Gründe des Staats, sondern es wird thematisiert, die guten Gründe, die für ihn sprechen. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Professor Henrich äußert sich zur deutschen Frage in der Süddeutschen Zeitung. Im ersten Satz gibt er Folgendes zu Protokoll. Er sagt, in Zeiten, in denen solche Umbrüche stattfinden, gilt sich auf die guten Gründe zu besinnen, der deutschen Einheit, damit auch dann, wenn Schwierigkeiten auftreten, die Menschheit von diesem Anliegen nicht ablässt. Was ist das für eine Auskunft? Gleich an erster Stelle von einem Artikel. Es ist die Auskunft, dass eben nicht die Gründe der Sache thematisiert werden, sondern allemal gute Gründe. Und dass dieser Beschluss so feststeht, dass auch wenn gegen die Sache etwas spricht, er thematisiert Schwierigkeiten, die es da geben kann, diese Schwierigkeiten auf jeden Fall nicht zum Argument gegen die Sache deutsche Einheit gemacht werden sollen, sondern allemal Resultat seiner theoretischen Bemühungen sein soll, dass gute Gründe für die Sache sprechen. Was hat es mit diesen guten Gründen auf sich? Ein Beispiel. Jemand sagt, die deutsche Einheit lässt er sich einleuchten, findet er gut, weil es was Menschliches ist. Vielleicht verknüpft er damit die Vorstellung, dass endlich die Zonis reisen dürfen. Was findet da statt? Es wird irgendeine Seite, die demjenigen, der sich die deutsche Einheit so zu Gemüt führt, an der Sache herausgehoben und für wesentlich behauptet. Und es ist arschklar, dass das, was da für wesentlich behauptet wird, überhaupt nicht das Wesentliche der Sache ist. Es ist eben wesentlich für das Verhältnis, das ich als affirmativ gesonnener Mensch zur Sache einnehme, dass ich mir so ein positives Moment an der Sache herausgreife und das erkläre ich zum Wesen der Sache, obwohl es das Wesen der Sache eben nicht ist. wegen dem Reisen dürfen brauchen die drüben keinen Kapitalismus einführen. Und wegen am Reisen dürfen kommen auch nicht solche Fragen auf den Tisch, wie die Bewaffnung des Großdeutschland auszusehen hat. Also da merkt man schon, dass es da um was anderes geht, die Gründe einer Sache zu betrachten und die guten Gründe, die man sich für sie zurechtlegen kann. Der Logiker Hegel, der hat es auch gewusst, dass es nichts taugt, diese Anstrengung, sich gute Gründe für was auszudenken. Wenn man mal die Logik an der Stelle aufschlägt, stehen da so Sätze wie, gute Gründe taugen überhaupt nichts, weil für jeden Mist auf der Welt, den es auf der Welt gibt, sind schon gute und die besten Gründe ausgedacht worden. Es liegt eben daran, man kann an jedem Mist irgendeine Seite für wesentlich nehmen, herausgreifen und behaupten, das wäre das positive Wesentliche an dieser Sache. Ich komme mal zu dem arabisch zweiten Punkt in meiner Gliederung. Da geht es um Hegels Kritik an seinen Philosophen. Genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese Tour, seine affirmative Stellung zur Welt durch gute Gründe ins Recht zu setzen, wirft Hegel seinen Kollegen vor. Sie versöhnen sich mit der Welt im Namen von lauter guten Gründen, bei denen allemal herauskommt, dass die etwas anderes als die Sache sind, die sie rechtfertigen. Er macht ihnen den Vorwurf, dass sie das Geschäft der Philosophie, das er teilt, affirmative Stellung, dass sie das Geschäft der Philosophie, Versöhnung mit der Welt, schlecht erledigen. Da kann man vom Hegel einiges lernen. Dafür stehen die nächsten beiden Zitate. Das erste Zitat klärt über die Frage auf, warum eigentlich Philosophen ihren Gegenstand immer unter dem Blickwinkel verhandeln, was sie nicht sind, sondern was sie sein sollen. Philosophen stellen nie die Frage, was ist der Staat, was ist das Recht, sondern wie soll er sein. Hegels Behauptung, und er begründet es auch in dem Zitat, heißt, weil sie eben sich auf Suchen von guten Gründen verlegt haben. Ich lese es mal vor, das erste Zitat. Der Wirklichkeit des Vernünftigen stellt sich schon die Vorstellung entgegen, sowohl dass die Ideen, Ideale weiter nichts als Chimären und die Philosophie ein System von solchen Hirngespinsten sei, als umgekehrt, dass die Ideen und Ideale etwas viel zu Vortreffliches seien, um Wirklichkeit zu haben, oder ebenso etwas zu Ohnmächtiges, um sich solche zu verschaffen. Aber die Abtrennung der Wirklichkeit von der Idee ist besonders bei dem Verstande beliebt, der die Träume seiner Abstraktionen für etwas Wahrhaftes hält und auf das Sollen, das er vornehmlich auch im politischen Felde gerne vorschreibt, eitel ist, als ob die Welt auf ihn gewartet hätte, um zu erfahren, wie sie sein solle, aber nicht sei. Wäre sie, wie sie sein soll, wo bliebe die Altklugheit des Sollens? Der Hegel wendet sich mit dem Zitat gegen die Vorstellung, das Vernünftige in der Welt, das auch er begründen will, sei ein Sollen. Die Wirklichkeit, behaupten die Philosophen, ist nicht so, wie wir behaupten, dass sie wesentlich ist. Aber dennoch soll das, was die Philosophie behauptet, kein Hirngespinst sein, sondern eben das Wesentliche der Welt treffen. Der Hegel dazu, Hegels Stellung dazu heißt, ein Sollen ohne Objektivität ist auch nicht vernünftig. Das sind Ideen darüber, wie die Welt nicht ist. Es ist nicht vernünftig, sich so theoretisch mit einer Sache auseinanderzusetzen. Und er weiß auch, woher diese Unart, sich immerzu in Ideen über die Welt zu verständigen, wie die Welt nicht beschaffen ist. Er weiß auch, woher diese Unart, in lauter Sollenskategorien zu denken, kommt. Es kommt vom Suchen nach guten Gründen, eben von dem affirmativen Bedürfnis der Philosophen. Er stellt die Tour in dem Zitat vor, das Subjekt denkt die Sache von sich her. Sie denkt nicht, das Subjekt, das sich jetzt theoretisch zur Sache stellt, denkt nicht, was ist die Sache, sondern es denkt die Sache von sich her, hebt an ihr etwas heraus, was ihm an der Sache gefällt, das ist die Seite der Abstraktion, das Herausheben, und behauptet diese Abstraktion als Wesen der Sache. als ihren Witz. Ein Moment an der Sache, das das Subjekt, das der Sache entgegentritt, gut findet. Bei so einer Befassung mit der Wirklichkeit bleibt natürlich nicht verborgen, dass das, was ein so affirmativ gesonnener Denker für das Wesen der Welt hält, in der Wirklichkeit schlecht oder gar nicht vorkommt. Und was macht so einer, wenn er das bemerkt? Er gibt seine Behauptung, dass eben die Sache in dem guten Grund, den er gefunden hat, bestehen soll, nicht auf, sondern er behauptet zugleich, dass die Sache eben eine schlechte Verwirklichung dieses Grundes sei. Damit hat er endgültig zur Auskunft gegeben, dass sein guter Grund darin seine Existenz hat, dass er sie von der Wirklichkeit, deren Wesen er zugleich sein soll, trennen kann.